Ja, vor ein paar Wochen, da habe ich uns schon mal ein Stück in das Leben von David mit hineingenommen. Flo hat schon ein bisschen gespoilert, heute soll es wieder um David gehen. Und damals, vor ein paar Wochen, da ging es um den Sieg von David über Goliath. So diese klassische Geschichte, die eigentlich keiner Kinderbibel fehlt. David und Goliath, das war das letzte Mal. Wir haben David dort als Krieger des Herrn kennengelernt. Heute wollen wir uns dann einen weiteren sehr einschneidenden Abschnitt aus dem Leben von David anschauen. Um uns kurz zu positionieren, wo sind wir gerade in der Geschichte von David? Aus David, dem kleinen Hirtenjungen vom letzten Mal, war mittlerweile der beliebte, verehrte, große König geworden. Saul, sein Widersacher, der hatte David sehr lange verfolgt. Doch David hatte Geduld und er griff nicht selbst ein. Er tötete Saul nicht, sondern er wartete bis zu dem Zeitpunkt, an dem Gott ihm letztendlich das Königreich übergab. David führte Israel zur Anbetung Gottes zurück. Es ging mit der Macht, David war nun an der Macht und es ging mit Israel bergauf. Sie kamen zurück zu Gott. Er ließ zum Beispiel die Bundeslade wieder nach Jerusalem zurückbringen. Er sorgte dafür, dass dem Volk Israel ihr Gott wieder bewusst wurde. Ja, unter der Regierung Davids kam Israel zu neuer Größe. Und auch politisch, es gab endlich Stabilität. Unter der Führung seines sehr guten Heerführers Joab hielten die Soldaten von David die Feinde in Schach. Kurzum, es war ruhig. Eine ruhige, stabile Lage. Und nach der langen Zeit, die David unter der Verfolgung Sauls ins Verstecken und im Exil leben musste, kehrte nun endlich Ruhe ein. David kann sich nun endlich auf sein Königsein konzentrieren. Er kann jetzt die Annehmlichkeiten als König in Jerusalem genießen. Er muss nicht in irgendeiner Wüste rumrennen und sich irgendwo verstecken. Er kann in diesem Palast in Jerusalem leben. Kurzum, wenn wir jetzt hier ein Märchen hätten, es wäre so der perfekte Punkt eigentlich, um zu sagen, und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Aber wie der Titel schon sagt, es ist das Leben von David. Es ist kein Märchen. Es ist die Realität. Es ist das, was David alles so erlebt hat. Und somit ist hier eben nicht alles zu Ende. Ja, David hat viel getan, was wir uns als Vorbild nehmen können. Sein Vertrauen, seine Hingabe zu Gott, das ist einzigartig. Seine Loyalität, als er die Möglichkeit hatte, Saul zu ermorden, aber es nicht tat, weil Saul der gesalbte König war und er an der Stelle auch gehorsam blieb. Das beeindruckt mich immer wieder. David, er war ein großartiger, er war ein gerechter Mensch. Gott selbst sagt, dass David ein Mensch, ein Mann nach seinem Herzen war. Der Richtige für den Königsthron. Genau der Richtige. Aber, ich habe es vorhin auch schon mal kurz gehört, David war auch nur ein Mensch wie du und ich. Auch er hat Fehler gemacht. Und so lernen wir eben heute eine ganz andere Seite von David kennen. Ja, David hatte aktuell eigentlich nichts zu befürchten. Seine Königsherrschaft, sie stand sehr fest. Er lebte sicher mit seiner Familie im Palast in Jerusalem. Seine Soldaten, ja, die schickte er schon mal auf einem Feldzug. Aber es war eher so, um seine Stärke zu verdeutlichen, den Feind mal wieder zu zeigen, wie stark man eigentlich ist, um sie ein bisschen auf Abstand zu halten. Ansonsten gab es eigentlich nichts wirklich Spannendes. Seine Familie, sie wuchs stetig. Erst vor ein paar Monaten hatte er eine weitere Frau geheiratet und kürzlich hat sie ihm wieder einen Sohn geboren. Also alles entwickelte sich sehr, sehr gut. David führte sein Volk als guter und weiser König. Und auch die Armen und die sozial Schwachen, die wussten, dass sie bei David nicht vergessen waren. Nein, David sah auch sie und sie konnten sich darauf verlassen, dass er sich für ihr Recht einsetzte. Nahezu der perfekte König, den Israel hier hatte. Aber eines Tages kam dann der Prophet Nathan zu David. Und er hatte genau einen Rechtsstreit, genau so eine Sache für David, die er ihm vortragen musste. Ein Rechtsstreit, bei dem einem armen Mann sehr große Ungerechtigkeit widerfahren ist. Und dieses Gespräch zwischen David und Nathan, das lese ich uns jetzt mal vor. Das lesen wir in 2. Samuel, in den Versen 12, im Kapitel 12, die Verse 1 bis 7. 2. Samuel 12. Und der Herr sandte Nathan zu David. Und er kam zu ihm und sagte zu ihm: Zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Der Reiche hatte Schafe und Rinder in großer Menge. Der Arme aber hatte nichts, als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und er ernährte es, und es wurde groß bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Von seinem Bissen aß es, aus seinem Becher trank es, und in seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann, dem aber tat es leid, ein Tier von seinen Schafen, von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und richtete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und sagte zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes. Das Lamm aber soll er vierfach erstatten, dafür, dass er diese Sache getan hat und weil es ihm um den Armen nicht leid getan hat. Da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann. Was war denn das? Nathan, er berichtet hier von einer unglaublichen Ungerechtigkeit, die einem armen Mann zugestoßen ist. Aber dann, als David zornig wird über dieses unglaubliche Verhalten und diesen Mann im Zorn auch gleich verurteilt, ja zum Tod verurteilt, entgegnet ihm Nathan nur: Du bist der Mann. Wie konnte das sein? Ich meine, David, dieser Mann nach dem Herzen Gottes, würde so etwas doch nie tun. Was war geschehen? Das, was Nathan hier erzählt, es ist nur ein Gleichnis. Ein Gleichnis von dem, was eigentlich geschehen war. Denn zu der Frau, die David erst vor ein paar Monaten geheiratet hatte und die ihm kürzlich einen Sohn geboren hatte, gab es eine Vorgeschichte. Diese Frau, sie hieß Bathseba. Und bis vor ein paar Monaten war sie noch die Frau von Uriah, dem Hethiter. Uriah, er war einer von Davids Helden. Er war ein treuer Soldat Davids. Doch Uriah, er war im Feldzug gegen die Ammoniter gefallen. Und Bathseba, sie kam als junge Witwe an den Hof Davids und wurde zu einer seiner Frauen. Aber das war eben nicht alles, denn David hatte sich Bathseba unrechtmäßig als Frau genommen. Von seinem Palast aus hatte er Bathseba eines Tages beim Baden beobachten können. Und Bathseba, sie gefiel ihm. Er hatte mit ihr eine Affäre begonnen. Während ihr Mann Uriah gegen die Ammoniter kämpfte. Als Bathseba von David schwanger wurde, ließ David Uriah von der Front wegholen. Er wollte ihm das Kind unterschieben. Der Uriah, er macht nicht mit. Er war ein treuer, er war ein sehr loyaler Soldat. Er weigerte sich, zu seiner Frau nach Hause zu gehen, während die anderen Soldaten im Krieg waren. Und deshalb schickte David ihn zurück an die Front. Uriah bekam von David einen Brief. Diesen Brief sollte er dem Heerobersten, sollte er Joab überbringen. In dem Brief steckte nichts weniger als sein eigenes Todesurteil. Uriah, er geriet in einen Hinterhalt und er starb an der Front. David selbst hat es genauso angeordnet. Die junge Witwe, Bathseba, die nahm er sich dann als Frau. Und der Sohn, der eben jetzt geboren, den Bathseba ihm geboren hatte, er war das Kind dieser Affäre. Das Kind, das David versucht hatte, Uriah unterzuschieben. Nathan hatte mit diesem Gleichnis die richtigen Worte gefunden. Sie trafen David sehr hart. David, er war zornig geworden. Diese Ungerechtigkeit, von der Nathan hier sprach, sie traf ihn sehr hart. Sofort verurteilte er diesen reichen Mann zu Tode. Diese Ungerechtigkeit, einen armen Mann sein einziges Schäfchen zu rauben, nein, das so etwas kann er sich in seinem Volk nicht. kann in seinem Volk nicht dulden. Eigentlich war ja die Strafe für ein geraubtes Tier nur die vierfache Erstattung, nicht gleich der Tod. Aber diese schreiende Ungerechtigkeit, sie brachte David zur Weißglut. Dabei war er selbst dieser reiche Mann. David hatte alles, was er sich wünschen konnte. Er war reich. Er war König über ein großes Land und ein starkes Volk. Er hatte mehrere Frauen, er hatte viele Kinder. Gott hat ihn reich gesegnet. Es gab nichts, was ihm gefehlt hätte. Und doch begehrte er die Frau von Uriah. Er nimmt sie sich einfach. Uriah lässt er ermorden. David sprach hier das Urteil über sich selbst, ohne dass er es wusste. Wie konnte es so weit kommen? David, der Mann nach dem Herzen Gottes, wird zu einem Ehebrecher, zu einem Mörder. In 1. Mose im Kapitel 4, da sagt Gott etwas, das auch auf die Situation von David hier sehr, sehr gut passt. In 1. Mose Kapitel 4, da spricht Gott mit Kain, kurz bevor Kain seinen Bruder ermordet. Der erste Mord. Und Gott sagt hier zu Kain in Vers 7, wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Davids Sünde, sie begann ganz langsam, unmerklich, mit ganz kleinen Schritten in die falsche Richtung. Am Anfang, da war nur ein erster Blick von seinem Palast in Richtung Bathseba. Kann ja mal passieren. Aber anstatt sich von dieser badenden Schönheit abzuwenden, blieben seine Augen bei ihr. David beobachtete sie und er begann, sie zu begehren. Und dann, als er erfuhr, dass sie die Frau von Uriah ist, da war er nicht mehr zu halten. Uriah, perfekt, der ist gerade im Krieg. Das ist die Chance. Ein Treffen, ganz unverfänglich natürlich, das ist schnell arrangiert. Doch eines führt zum anderen. Bathseba ist schwanger. Auf Ehebruch stand nach dem Gesetz die Todesstrafe. Und so gab es, nachdem alle Versuche, den Ehebruch irgendwie zu vertuschen, nachdem alle Versuche scheiterten, gab es jetzt nur noch einen Ausweg. Es muss jemand sterben. Entweder David und Bathseba als Ehebrecher oder Uriah. Er war der Einzige, der sonst noch den Ehebruch hätte aufdecken können. David erteilte den Befehl. Uriah starb durch die Anordnung Davids. Alles begann mit einem einzigen lustvollen Blick. Und nach kurzer Zeit ist das Chaos perfekt. David war ein Mensch wie du und ich. Auch er war nicht fehlerlos. Ja, David kann uns hier sehr gut als Vorbild dienen. Als ein sehr schlechtes Vorbild. So wie man es nicht machen sollte. Ein einziger lustvoller Blick. Eine einzige reizende Frau. Ein schwacher Moment brachte den großen David zu Fall. Das kann uns nur eine große Warnung sein. In 1. Mose steht, wir sollen über die Sünde herrschen, nicht die Sünde über uns. Aber David hat sich hier von seiner Sünde beherrschen und leiten lassen. Wie schnell geht es uns denn da genauso? Ganz ehrlich, es ist doch nicht schlimm, mal nicht so ganz ehrlich zu sein. So ein paar kleine Notlügen oder so. Aber das öffnet das Sündetor und Tür. Ein paar kleine Blicke mit der neuen netten Arbeitskollegin oder dem neuen Arbeitskollegen. So ein bisschen flirten, das schadet doch niemanden. Im Gegenteil, dieses Prickeln, das ist doch auch irgendwie schön. Das macht es doch irgendwie erst so richtig spannend. Doch ganz schnell sind wir in einer Situation, aus der wir so einfach nicht mehr herauskommen. Zumindest nicht, ohne irgendjemanden zu verletzen. Wenn wir anfangen, Unrecht zuzulassen, wenn wir der Sünde diesen kleinen Finger reichen, übernimmt sie schnell die ganze Führung. Aus einer kleinen Notlüge wird ganz schnell ein riesiges Problem. Und da kann uns David echt nur eine Warnung sein. Zuerst sah es ja auch noch so aus, als wenn David mit seiner Sünde davonkommen würde. Bathseba wurde einfach die Frau des Königs. Niemand bemerkte es, dass das Kind ein bisschen zu früh kam, so eine Frühgeburt war, aber gar nicht so aussah. Oder es traute sich halt niemandem, was zu sagen. Uriah? Ja, Uriah war beseitigt. Er war betrauert worden und tot. Problem gelöst. David hatte sich größte Mühe gegeben, das Ganze zu verheimlichen. Es sah ja auch so aus, als wenn er damit jetzt gut davonkommen würde. Nein, Gott lässt sich von David nicht täuschen. Und das macht er durch Nathan sehr deutlich. Gott legt den Finger in die Wunde. Er wühlt das auf, was David versuchte zu verheimlichen. Gott brachte David durch Nathan dazu, seine eigene Tat selbst zu verurteilen. Das Urteil, das David über den Mann im Gleichnis fällte, es war das Urteil über ihn selbst. Das Urteil über seine eigene Tat. Und ich kann mir diese Situation sehr gut vorstellen, wie David und Nathan in diesem Thronsaal sind. David gerade noch so voller Wut, rot angelaufen, über dieses schreckliche Unrecht, was dieses Furchtbare, was Nathan ihm berichtet. Und dann dieser Satz von Nathan: Du bist der Mann. David ist plötzlich sofort ganz still. Er setzt sich. Sein Gesicht wird ganz blass. Die Zornesröte ist verschwunden. Ja, ihm wird klar, was Nathan hier anspricht. Er weiß ganz genau, was damit gemeint war. Es braucht keine weiteren Worte. David hat es schon fast verdrängt. Diese ganze furchtbare Sache. Ich meine, es ist jetzt schon mehr als ein halbes Jahr her. Wie lange hat er mit dem schlechten Gewissen gekämpft? Wie viel Angst hatte er genau vor diesem Moment, vor diesem Augenblick, dass jemand das aufdeckt, was er getan hatte? Und jetzt ist es soweit. Gott wusste, was David getan hat. Nathan deckt es auf, spricht es laut aus. Und Gott macht deutlich, dass er David das nicht so durchgehen lassen wird. Gott brachte diese Sünde ans Licht. Ja, das war sicherlich sehr hart für David. Vielleicht war aber auch etwas Erleichterung dabei. Endlich ist das Geheimnis aufgedeckt. Das Verheimlichen, es hat ein Ende. Wie genau David in dem Moment reagiert, wir wissen es nicht. Aber er hat einen Psalm geschrieben. Es gibt einen Psalm, den er genau im Anschluss an diese Begegnung geschrieben hat. Und daraus möchte ich uns noch ein paar Verse vorlesen. Und das finde ich sehr erstaunlich, aus dem Psalm 51. Hier sehe ich uns vor, ab dem Vers 1. Psalm 51. Für den Dirigenten ein Psalm Davids, entstanden, nachdem der Prophet Nathan zu David gekommen war, weil David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. Sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus, wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Vergehen. Und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich. Damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Du weißt es, von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als mit mir schwanger war. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit einem Hyssopbüschel tut. Dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als Schnee. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf die Sünde, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Ja, ich finde es total erstaunlich, dass David aus diesem Gebet sogar ein Lied gemacht hat. Vor allem dieser einleitende Satz. für den Dirigenten, so als Anordnung, entstanden, nachdem der Prophet Nathan zu David gekommen war, weil David mit Bathsheba Ehebruch begangen hatte. Das hat es ganz schön in sich, ne? Dass die Angelegenheit mit Bathsheba in die Geschichtsbücher Israels und damit später auch in die Bibel aufgenommen wurde, ist ja eigentlich schon peinlich genug für David. Muss er das jetzt auch noch in einem Lied aufgreifen? Bei David hat sich etwas geändert. Erst hatte er mit allen Möglichkeiten versucht, das, was geschehen war, zu verheimlichen. Doch jetzt, nachdem Nathan bei ihm war, geht er damit an die Öffentlichkeit. Er bekennt sich zu seiner Schuld. Ja, er gibt offen zu, dass er falsch gehandelt hat. Er macht kein Geheimnis mehr daraus. Und damit befreit sich David aus dem Griff der Sünde. Denn Sünde offen zu bekennen und anzusprechen, das raubt der Sünde unheimlich viel Macht über uns. Ich wiederhole den Satz nochmal, weil ich es einfach so wichtig finde. Sünde offen zu bekennen, anzusprechen, raubt der Sünde unheimlich viel Macht über uns. Und genau das tut David hier. Er befreit Sünde verloren. Er bekennt sich zur Wahrheit und damit hat die Sünde verloren. David stellt das Machtverhältnis aus 1. Mose 4, Vers 7 wieder her. Jetzt herrscht die Sünde nicht mehr über ihn. Und der Psalm, er enthält ein sehr persönliches Gebet von David. In dem, was wir miteinander gelesen haben, finden wir zwei Hauptgedanken. Zuerst bittet David darum, dass Gott ihn reinigt. David kommt vor Gott, er bekennt seine Schuld, er bittet um Gnade, er fleht Gott an, dass er ihn von seiner Schuld befreit. Und im Vers 5, da heißt es dann, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde, sie ist mir ständig vor Augen. Das ist ein Blick in David hinein. Denn David wusste die ganze Zeit, was er falsch gemacht hat. Er wusste, dass er gesündigt hatte. Die Sünde, sie war ihm ständig vor Augen. Jedes Mal, wenn er seine Frau Bathsheba sah. Jedes Mal, wenn er seinen kleinen Sohn auf dem Arm hielt. Alles erinnerte ihn ständig daran, was er getan hatte. Die Sünde, sie hatte sich einen Platz in seinem Leben geschaffen. Die Sünde, sie war dauerhaft präsent. Und ich glaube, wir können hier sehen, dass David diese Sache nicht einfach irgendwie kalt abgehakt hat. Im Gegenteil, die Sünde, die Schuld, sie nagt im Innern an ihm. David legt es vor Gott offen hin. Er bekennt, dass er sich gegen Gott versündigt hat. Mal so rein menschlich gesehen, was hätte ihm eigentlich passieren sollen? David war König in Israel. Gewaltenteilung, das war damals noch ein Fremdwort. Wer hätte ihn denn verurteilen wollen? Was hätte ihm passieren sollen? Aber David weiß, dass Gott über ihm steht. Gott war es, der ihn als König eingesetzt hat. Und David hatte seine Position eiskalt ausgenutzt. Er hatte sich versündigt. Gott hatte ihn doch so reich beschenkt. Aber er hat gegen seine Gebote verstoßen. Und das bekennt er hier. Der Vers 7 hat es auch nochmal richtig in sich. Da heißt es, du weißt es, von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Ja, die Sünde, sie versucht schon von klein auf über den Menschen zu herrschen. Der Mensch, er ist nicht von Natur aus erstmal gut. Ich weiß, diese Aussage ist jetzt nicht sonderlich populär, denn niemand hört das gerne. Letzte Woche bin ich mehrfach an einem Schild vorbeigefahren, auf dem das THW Werbung macht. Mit dem Fahrrad unterwegs, meine Tochter dann vom Kindergarten abgeholt und da fahre ich immer an diesem Schild vorbei. Und in diesem Schild steht ganz groß, alleine tun wir Gutes, zusammen Unglaubliches. Ich finde es eine gute Werbung und ich finde das THW auch toll und die machen richtig gute Arbeit. Das soll man bitte nicht falsch verstehen. Deswegen sogar die Frage, sind das jetzt irgendwie alles böse Menschen? Von klein auf. Es gibt viele Organisationen, viele Menschen, die viel Gutes tun. Und das finde ich auch total wichtig, das so zu sagen. Und ich finde es auch gut, dass es diese Arbeiten gibt. Und dieser Vers, er sagt eben genau das auch nicht. Er sagt nicht, dass Menschen nichts Gutes tun könnten. Aber dieser Vers, er beschreibt eine wichtige Grundeigenschaft, die wir als Menschen haben. Ich würde sagen, sie beschreibt hier den freien Willen. Den freien Willen, den Gott selbst in uns gegeben hat. Wir können uns entscheiden für Gutes und für Böses. Ja, gerne wird behauptet, dass der Mensch doch eigentlich gut ist und das Böse, das Sündige, das lernt er erst. Ich würde es nicht so sagen. Man muss einem kleinen Kind nicht erst beibringen, ungehorsam zu sein. Das kommt ganz von alleine. Ich habe 4 und alle 4 haben es schon. Auch die Rebecca, auch wenn sie so klein ist. Und ich glaube, das liegt an dem freien Willen. Menschen, sie wollen ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ganz oft fällt bei uns immer wieder der Satz, ich bin ein eigener Mensch, ich möchte das selber entscheiden. Ja. Es fällt uns schwer, uns an Regeln und Ordnungen zu halten, auch wenn sie eigentlich gut sind. Menschen, sie wollen gerne selbst entscheiden. Und ich glaube, es gibt niemanden, der sich hierbei immer nur für das Gute entschieden hat. Und ganz besonders dann nicht, wenn wir einen Vorteil aus einer eigentlich falschen Entscheidung ziehen können. Gerade wenn es so ist, wenn man aus einer falschen Entscheidung einen eigenen Vorteil ziehen kann, dann merke ich immer wieder, wie egoistisch Menschen auch sein können. Wir bekommen es immer wieder mit, auch gerade jetzt im Wahlkampf. Es wird immer wieder ausgegraben, wo Menschen Entscheidungen getroffen haben, die sie vielleicht für sich persönlich einen Vorteil rausgezogen haben. Auch viele Menschen, die Gutes tun. Das sehen wir immer wieder. Auch bei Menschen, von denen wir eigentlich gut gedacht haben. Menschen fallen. Und wir merken, dass auch Menschen, die sonst viel, viel Gutes tun, auch nur Menschen sind. Menschen mit einem im Grunde sündigen Herzen. Und David bekennt hier genau das. Auch er, ja, auch er, der große David, der so verehrt wird, er ist nur ein einfacher, sündiger Mensch. Er ist um nichts besser als jeder andere. Auch er ist von klein auf, von Geburt an ein Sünder. Auch er braucht Vergebung. Vers 8 bittet David dann Gott um Weisheit in der Tiefe seines Herzens. Weisheit, um Sünde zu erkennen. Er möchte aufrichtig bleiben, das ist sein Wunsch. Er möchte die Sünde schon beim ersten Gedanken erkennen, um sie zu besiegen. David bittet Gott um Reinheit, um Befreiung von seiner Sünde. Ja, das ist der erste Hauptgedanke. Der zweite kommt dann im Vers 10. David bittet Gott um Erneuerung. Er bittet um einen Neuanfang. Er will wieder Wohltuendes hören. Er möchte wieder Freude erleben können. Er will wieder aufblühen. Interessant finde ich gerade diesen Nebensatz vom Vers 10, nachdem du mich so zerschlagen hast. David empfindet es genauso. Er war selbst schuld daran, dass die Freude von ihm gewichen ist. Er war es, der sich für die Sünde entschieden hatte. Er hatte der Sünde die Macht gegeben. Er hatte sich von Gott entfernt. Doch jetzt fleht er zu Gott. Gott soll nicht mehr auf seine Sünde schauen. Er soll seine ganze Schuld auslöschen. In Vers 12 wird Davids Bitte um einen Neuanfang dann sehr deutlich. Ein sehr schöner Vers. Da heißt es, erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. David drückt das hier wunderbar aus. Diese Bitte, es bringt es auf den Punkt. Gib mir, Gott, ein reines Herz. Gib mir einen neuen, einen gefestigten Geist. Erneuere mich. Erneuere mein Herz, erneuere meinen Geist. Mach mich ganz neu. Ich mag diesen Psalm und ganz besonders diesen Vers 12 so sehr. Dieses grundehrliche Gebet von David, dem gefallenen Sünder. David, dieser große König, der Mann nach dem Herzen Gottes, der zum Ehebrecher und Mörder wurde, fleht zu Gott um Vergebung und um einen Neuanfang. David, der in der Sache mit Bathseba und Uriah zum schlechten Vorbild wurde, wird wieder zum echten, zum guten Vorbild. Er verheimlicht und beschönigt nichts. Er bekennt Gott seine Schuld. Er legt seine Sünde ganz offen hin und er bittet Gott um einen Neuanfang. Ja, und im Gegensatz zu David haben wir heute einen sehr großen Vorteil. Denn Gott hat uns durch seinen Sohn, durch Jesus, schon ein Angebot für einen Neuanfang gemacht. Das, worum David hier fleht, bietet Gott uns in Jesus schon an. Wir können so wie David vor Gott kommen. Wir können ihn um Reinheit und um einen Neuanfang bitten. Und gleichzeitig dürfen wir wissen, dass er das in Jesus für uns schon erfüllt hat. Wenn wir wie David unsere Sünden bekennen, wird Gott uns vergeben. Das hat er uns fest zugesagt. Im 1. Johannesbrief, im Vers 9, Kapitel 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist wie eine Antwort auf das Gebet von David. Und diese Zusage, sie gilt auch heute noch. David, er hatte diese Zusage noch nicht. Und wir dürfen in dieser Zuversicht zu Gott kommen, dass Jesus das Opfer für uns schon erfüllt hat. Jesus für unsere Sünden schon bezahlt hat. David ist uns hier ein Vorbild, wie er seine Sünden ehrlich vor Gott bekennt. Wie er Gott um einen Neuanfang bittet. Und David bricht so die Macht der Sünde. Er macht den Weg wieder frei, dass Gott ihn auch weiter gebrauchen kann. Wir dürfen wissen, dass durch Jesus das Angebot für einen Neuanfang jederzeit besteht. Wir müssen nicht unter der Macht der Sünde bleiben. Und genau dafür will ich dir auch Mut machen. Dir das Verhalten von David hier als Vorbild zu nehmen. Bleib mit deiner Sünde nicht im Verborgenen. Gott sieht in das Verborgene. Er kennt alle deine Gedanken. Nein, es soll dir bitte jetzt keine Angst machen. Aber solange du die Sünde verborgen hältst, wird sie Macht über dich haben. Und Gott will nicht, er wünscht sich, er will nicht, dass du unter der Macht der Sünde stehst, dass du unter dieser Macht der Sünde bleibst. Das will Gott nicht. Er hat dafür alles getan. Er hat alles getan, um dich aus dieser Macht der Sünde zu befreien. Sein Angebot, es ist da. Und ich will dir Mut machen, deine Sünden zu bekennen, vor allem vor Gott. Oft hilft es aber auch, das vor anderen Menschen zu tun, mit jemandem anderen darüber zu reden. Gott wünscht sich, dass du frei bist.